Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Na Carsten, kommt dir das bekannt vor?
Ja. Doch, gehört das noch neue deutsche Welle oder alte deutsche Welle inzwischen?
Das war Kraftwerk mit Autobahn. Kraftwerk. Ne? Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres regulären Segelreporter-Podcasts. Und warum habe ich diese Musik eingespielt? Weil du jetzt in Frankreich bist. Und ich habe gestern mal nachgeguckt. Wann bist du losgefahren? Samstag?
Ja.
In Barcelona, ja. 2300 Kilometer bist du gefahren, ne? Von Barcelona zum Comer See. Ja, ich habe bei Google Maps geguckt. Und dann den Hänger, das Containerchen mitgenommen. Und jetzt bist du 3 Stunden vor Le Sable d'Olonne, ne?
Richtig, jetzt aber auch schon ein Tag irgendwie. Also ich bin eigentlich relativ entspannt hier angekommen. Aber da es da ein bisschen chaotisch sein soll, bleibe ich hier noch einen Tag. Jetzt habe ich so einen Caravan-Stellplatz mit Internet und Strom. Und ja, fahren aber die Autos im Hintergrund hin und wieder mal vorbei und dann fahren wir, genau, ab Mittwoch sind wir vor Ort. Da kommt Michael auch, unsere Nachwuchsreporterin.
Meinst du, dass du Geschichte geschrieben hast? Also meinst du, dass es schon mal passiert ist, dass jemand mit einem Contender vom Comer See nach Le Sable d'Olonne gefahren ist? Ist überhaupt schon mal jemand mit einem Contender nach Le Sable d'Olonne gefahren?
Nee, aber gestern kam mir tatsächlich so ein Kollege, der mich auf Französisch angesprochen hat und natürlich erst relativ spät verstanden hat, dass ich das nichts verstehe, kam er halt an und hat gesagt, oh, das ist ein Voile, habe ich verstanden, also oh, hast ja ein Boot dabei und so. Er wollte mir, glaube ich, Honig verkaufen. Hatte so ein Glas in der Hand, ich sage, ist umsonst? Und dann sagt er, nee, irgendwie 10 Francs. Und sagte, nee, ich mach keinen Honig. Aber er hat irgendwie geschnallt, dass ich habe irgendwas von Vendée Globe und Wall und Boot.
Du
und
so. Angeber.
Ich habe ihm quasi erzählt, ohne Französisch zu können, dass ich jetzt bei der Vendée Globe mache mit meinem Contender. Aber ja, wir haben uns wahrscheinlich auch missverstanden.
Dann musst du noch einen Aufkleber drauf machen. A race, I must win. Genau. Das finde ich super.
Ja, finde ich bestimmt super. Es gibt kaum französische Contender-Segler, obwohl nicht am Comer See, sondern Silberplaner bei der Euro 1 habe ich kennengelernt. Ja? Aber so viele gibt es ja gar nicht. Mal gucken.
Vielleicht. Aber Contender ist ein super Einstieg. Ist wirklich ein Gerhard Delling Überleitung. Kleine Boote ist unser erstes Thema, weil das ich hatte ja drüber geschrieben, über diese Marktentwicklung und dass die Boote immer größer werden, ist ja jetzt auch nicht neu, aber jetzt werden sie natürlich die Sprünge höher und was natürlich irgendwie auffällt, ist das so um die 30 Fuß, was ich ja nicht mal mehr als kleines Boot bezeichne, fast hinten wegfallen, keiner mehr anbietet, keiner mehr kauft. Und da habe ich eine Kolumne drüber geschrieben. Das war ja relativ viel kommentiert und geklickt und gab ja schöne Diskussionen drum. Und da wollen wir heute mal drüber reden. Mhm. Du kommst ja wahrscheinlich gerade, wenn du in Barcelona warst, liegen da noch Boote rum in den Häfen, die 30 Fuß haben? Oder ist das vorbei? Weil in Palma findest du das nicht mehr.
Nee, es ist da ja auch so. Ich meine, man sieht schon noch, okay, man ist ja fast geblendet von diesen ganzen super, super, super Yachten. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und zum America's Cup kamen ja dann diese ganzen J-Class-Yachten, aber auch ganz die Ehrenmotor-Yachten von irgendwelchen Scheichs. Also einmal vor dem Pressezentrum wurde es ja dann komplett dunkel, weil da so ein Riesending irgendwie angelegt hatte, direkt vor der Fensterfront. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension. Aber es gibt eben auch dieser Port Vell, wo ja auch Charterflotten liegen, also die normalen, sag ich mal, Sun Odysseys, haben da ihre Berechtigung, riesige Häfen, auch der Olympic Harbor. Es ist schon Charterflotten, normale Boote, die da rumfahren, aber eben nicht, immer so, was wir mit kleinen Booten jetzt bezeichnen, als kleine Boote bezeichnen würden. Insofern, ja. Ist so, ist die Situation.
Das hat sich ja auch total verschoben, weil wenn man jetzt definieren müsste, was ist ein kleines Boot, würde man heute bei einer anderen Meter- oder Fußzahl landen als vor 20 Jahren, würde ich sagen. Nein. Also als ich habe ja angefangen auf, und das halte ich immer noch nicht für ein kleines Boot, auf einer ETAP 28i, die ja von Jochen, die Belle Etappe, die er heute noch hat und der auch sagt, ich werde mir nie was Größeres kaufen, warum? Also, und ich habe dieses Boot immer, ich bin ja auf diesem Boot praktisch angefangen zu segeln und war dann gleich drin, dadurch, dass wir die Ostsee abgefilmt haben und wir waren da monatelang über Jahre unterwegs mit dem Ding. Und jetzt vor, weiß ich nicht, vor 3 Jahren sind wir noch nach England gesegelt, nach London rein und sowas, da war Anja noch mit. Und also, das wäre für mich das Maximum an Größe, was ich bräuchte, weil da ist alles da, du kannst stehen, du kannst liegen, du kannst sitzen, du hast ein Klo, du hast eine Küche, so mehr brauche ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, als wir nach London reinfuhren, da schrie einer, das war total geil auf der Themse, weil wir waren neben so einer riesen 50-Fuß-Yacht, die ihr Segel gezogen haben, und es waren alles nur große Yachten, es waren nicht viele unterwegs, aber da fand uns wohl jemand auf so einer Dachgartenparty ziemlich geil, weil wir das kleinste Boot hatten und Richtung Tower Bridge segelten. Und da schrie einer wirklich von so einer Party, Schiff ahoi, Schiff ahoi. Der meinte also uns. Also, ja, hast du so Sympathien, aber so. Ja. Und Leute auch sagen, boah, du bist mit so einem kleinen Boot darüber.
Ja.
Und da denke ich immer so, das hat sich, warum auch immer, komplett verschoben. Ich finde es halt lustig, weil ich so diesen, gibt ja jetzt einen medialen Ruf nach kleinen Booten, so ein bisschen Trauer dabei, ja schade, dass diese Boote nicht mehr gemacht werden, wo ich denke, naja gut, also guckt euch mal eure Tests der letzten 20 Jahre an oder was ihr alle verlangt habt. Da war ja 1,90 Stehhöhe, war schon, ja, da muss man sich schon ducken und sowas. Also es ging ja dann immer nur um Platz, Raum und noch mehr Platz und noch mehr Raum, was ich teilweise. Es gibt ja tolle Boote in der Größe. Ich habe ja auch übrigens gar nichts gegen große Boote. Ich finde es nur immer den Wahnsinn, wenn lange Zeit suggeriert wurde, dass alles unter 40 Fuß eigentlich nur fürs Wochenendsegeln reicht.
Stimmt. Wobei, dazu muss man auch sagen, wenn du sagst, gerade medial, fällt mir eigentlich, ich habe ja nun auch lange bei der Yacht gearbeitet, ich kenne das Zeitschriftengeschäft so ein bisschen, oder überhaupt wie die ganzen Tests zustande kommen. Das hat natürlich auch immer damit zu tun, dass die Werften, die Anzeigenkunden sind, natürlich gerne ihre Boote platzieren und da die Entwicklung, die du auch schon beschrieben hast, zu immer größeren Booten, auch aus rein ökonomischen Gründen, da kann man ja gar nicht so sagen, ist halt so, Angebot, Nachfrage, Ökonomie, wollen die natürlich ihre Boote auch in diesen Ausgaben in den Heften platziert sehen und da quasi weniger kleine Boote gebaut werden oder auch immer weniger, sind die halt auch nicht dann platziert worden. Und du kannst ja dann auch nicht sagen, ja, wir wissen, bei den Lesern kommen kleine Boote besser an. Das ist also nach wie vor so, weil sich einfach viel mehr Menschen dafür interessieren, weil es auf, man guckt sich schon lieber etwas an, was man auch selber möglicherweise auch kaufen kann. Aber wenn die Werften die eben nicht mehr bauen, das ist halt immer weniger geworden, dann hast du da auch nichts. Dann musst du trotzdem irgendwie die große Halbeck-Rassi feiern und weil sonst auch der Anzeigenkunde halt fehlt. Und das ist auch so eine Sache, ja, ist einfach so, kann man gar nicht sagen, ist jetzt doof. Oder natürlich kann man das,
ja, das ist,
betrauern.
Ich will das jetzt nicht nur auf Mediale und auf Tests, das geht ja auch in anderen Bereichen so. Also es ist ja auch, dass die Leute verwöhnter wurden über all die Jahre. Man muss jetzt nur mal den Automobilbereich nehmen, das kann man ja durchaus vergleichen. Kleine, bezahlbare Autos, ich meine, ich glaube, VW macht den Appian zum Beispiel gar nicht mehr. Ich lache, ich habe das gleiche, den gleichen Effekt praktisch so, wenn man über Autos spricht wie über Booten. Ich hab ein kleines Auto, ich habe ein kleines Elektroauto. Also im Dacia Spring habe ich mir gekauft, praktisch die Variante unter den Elektroautos. Ja gut, ich hatte vorher so einen Renault Transporter, so wie du jetzt hast, aber
Ja.
In Brandenburg brauchte ich den, in Kiel nicht mehr, da fahre ich halt in der Stadt rum. Und selbst, ich bin auch jetzt irgendwie nach Berlin damit gefahren mit dem Auto. Es geht auch alles super. Das Geile ist, wenn du dann so, dann gucke ich mal irgendwie einen Test von einer, weiß nicht, von einer großen Autozeitung, dann fängst du damit an, dass sich der Tester reinsetzt und dann macht er mit seinen Fingern auf dem Armaturenbrett rum und sagt, oh, das ist ja Hartplastik. Da sagt er, da schubbert man sich bei der Fahrt die Finger auf. Wo ich denke so, was machst du
Was
denn
macht
während der
er
Fahrt? So, und ah, ja, kann man kaum drin sitzen und sowas. Du, wir sitzen, wir
denn?
sind mit Frau, Kind und Hund nach Berlin gefahren und wieder zurück. Das war total easy. Also es ist alles gut. Aber so, und dann, weißt du, so, ich habe es auch in dem Artikel geschrieben, die elektrische Heckklappe.
Ja.
Ich muss, also ich kann das schon noch. Solange, also wenn ich das nicht mehr kann, die Heckklappe selber öffnen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und solche Sachen.
Ich
Das ist
habe
ja im
öfter
Auto.
schon mal an so einem Auto gestanden und habe das mit Gewalt versucht, irgendwie die Heckklappe aufzumachen. Und dann denke ich, ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Und naja, bis mir dann der Besitzer, nein, Lucy, pass auf hier, da musst du auf den Knopf drücken. Ich wusste das gar nicht, was das ist, aber
Ja, ich finde es sogar
ja.
nervig, aber das ist die gleiche Entwicklung. Und jetzt auf einmal, irgendwann hat sich das, es gibt ja so Kipppunkte und ich glaube, das ist sowohl bei Autos als auch bei Booten passiert, dass so ein Kipppunkt erreicht ist und die Leute auf einmal sagen, oh Scheiße, wo sind wir hingekommen? Also jetzt, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr aufs Geld achten oder bewusster mit Geld umgehen. Und ich glaube, bei Autos ist bei den meisten Leuten, die ich kenne, jetzt echt so ein Schock irgendwie da, wo die sagen, Alter, ich meine, was kostet das kleine Auto? Das kostet 50.000. Also denkst du ja immer so, das ist nicht euer Ernst, ja? Also, das ist ja so viel Kohle. Ja klar, weil sie natürlich voll bepackt sind mit Technik, weil es Leute immer haben wollten. Wenn die Technik nicht drin ist, dann sind sie sauer. Und bei Booten ist, glaube ich, das Gleiche. Das hat sich natürlich so entwickelt. Und wie gesagt, für Werften auch klug, Halber Grassi, ganz klug, haben wir schon drüber gesprochen, dieses große Boot zu machen. Das wird auch mit Sicherheit ein Erfolg werden, auch wirtschaftlich. Aber es ist halt irgendwie schade, wenn ich das so, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Boote um 30 Fuß, die es noch neu gibt, haben dann zwei Steuerräder. Das ist dann auch, das ist das Erste, was ich rausschmeißen würde aus so einer Karre, weil ich.
Und beheizbar, ne, wie du schreibst.
Ja, irgendwann kommt das noch, beheizbar
Das kommt noch.
und der elektrische Niedergangsdeckel und sowas.
Ja, kommt alles dazu.
Ja, und ich meine, als ich angefangen habe, wie gesagt, auf der ETAP, da war ich stehen geblieben, da war die ETAP 28 noch so ein okay groß, also ein mittelgroßes Boot. Und da war so, weiß nicht, 35, 36 Fuß, das war so um die 2000 rum, war schon ein großes Boot. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Und ich habe, und wahrscheinlich ist meine Liebe für kleine Boote auch darin begründet, dass ich, als ich angefangen habe, hatte ich mal irgendwie über einen Job jemanden kennengelernt, der war schon ein bisschen älter, der ging schon auf die 70 zu und machte so noch so nebenbei so Fotografie und dann meinte der so mit Segeln, er hätte einen totalen Fehler gemacht. Der hat angefangen irgendwie mit, weiß nicht, 24 Fuß, dann hat er sich 26 Fuß gekauft, so eine typische klassische Karriere. Und dann war er bei 35 Fuß und dann, als er älter wurde mit seiner Frau, hat er sich dann irgendwie ein 45-Fuß-Boot gekauft. Und er sagt, und das ist ein Fehler gewesen, weil seit ich diese Karre habe, segel ich überhaupt nicht mehr. Sagt er, weil das ist so ein Akt, diese Karre aus dem Hafen zu fahren auf der Ostsee, ne? Und wir haben diese Kraft auch nicht mehr. Meine Frau hat die Kraft für die Winschen nicht mehr. Und eigentlich nutzen wir dieses Boot jetzt nur als Wochenendhaus. Das kann man oft beobachten. Also ich weiß auch, ein Bekannter von mir, der auch von 30 auf über 40, der ist jetzt sogar noch klein, der ist dann nur noch mit Freunden gesegelt, weil alleine konnte er das nicht mehr. Obwohl er so alt ist wie ich. Also der ist noch nicht so, doch, der ist schon alt, aber der ist noch nicht so alt, also nicht gebrechlich. Und er ist nicht sehr groß und musste sich irgendwie so eine Kiste ins Cockpit laminieren, damit er über die Sprayhaut gucken kann. Ja, weil, ja, wir wollten ein bisschen mehr Komfort, so, und jetzt hast du den Salat. Wie gesagt, damit sage ich nichts über 50 Fußboote, aber ich weiß nicht, mir wird das zu groß. Das Gute an der Sache ist, es gibt eine Riesenauswahl an Booten um die 30 oder auch 26 oder 28, 32 Fuß, und zwar gebraucht, weil
Ja,
der
ist
Markt
gut.
ist voll und der wird auch immer voller und die Dinger halten ja auch ein bisschen. Und Also damit es ist nur irgendwie denkt man manchmal, so ein bisschen Aufklärung wäre ganz gut, Leuten zu erzählen, dass
Dass man nicht so groß muss, ne?
ja, du, ich habe immer mit der Variante war es ganz extrem, weil die Leute haben und mich immer für einen Anfänger gehalten. Die haben immer gesagt, ich habe auch klein angefangen. Ich fange überhaupt nicht an. Ja, aber wissen Sie, wir sind länger unterwegs mal. Wir machen ja längere Touren und da braucht man auch ein bisschen Komfort. Wie lange sind Sie denn unterwegs? Was machen Sie? Wie sind Sie hingetrailert? Nö, nö, ich komme aus Schleswig. Ach, so weit? Wie lange sind Sie unterwegs? Weiß nicht, 3, 4 Monate. So, dann kommt noch mal ein Hund raus, dann koche ich abends.
So ein Auto hatte ich auch mal, oder? Wie geht der Spruch? Wie geht der, also der, geht der Spruch?
Mir hat mal in Cebu, das habe ich glaube ich auch in einem Artikel geschrieben, hat mir mal eine Frau gesagt, so, sagen Sie mal, da hatte ich ja noch, auch noch so damals sogar, das war 2012, also war ich ja nicht alleine, hatte ich ja eine Frau mit an Bord. Und dann sagte sie, sagen Sie mal, da lagen wir eine Woche, weil es war nur schlechtes Wetter, es hat nur geweht und geregnet. Und dann meinte die irgendwie abends so, darf ich Sie mal was fragen, was machen Sie eigentlich immer unter Deck? Sag ich, wollen Sie es genau wissen jetzt? Die so, nee, ich meine nur, Sie haben ja gar keine Stehhöhe. Dann sag ich so, sagen Sie mal, wenn es regnet, stehen Sie dann da? Dann sag ich so, ganz ehrlich, hier liegen irgendwie, weiß nicht, 350 Schiffe. Wenn ich mir vorstelle, dass immer, wenn es regnet, die Leute unter Deck stehen, dann kriege ich echt Angst vor Seglern. Also ich sitze oder liege.
Stimmt. Ja, aber findest du nicht auch, da jetzt, wo du das gerade sagst, 4 Monate unterwegs, klar ist das ja auch nicht dein Standard-Turn, aber ein großer Nachteil, oder auch als du erzählt hast nach London segeln, das ist ja schon eine Aktion. Ich weiß mal, mein Bruder hat es gerade gemacht mit einer Komfortina, also hat es gut geplant, hat auch alles gut geklappt, aber weiß ich nicht, ich glaube 32. Das ist ja aber dann eben nicht mal so der Turn den man mal eben so macht. Und ich weiß, wir haben ja auch lange und viel auf der Ostsee, gerade als die Kids noch klein waren, immer Familienturns gemacht. Und klar, ja, man kennt man das Revier Ostsee natürlich auch und denkt dann, mal so ein bisschen weiter. Und natürlich, klar, immer dieses Ziel, was für andere Kap Horn ist, ist ja für den Ostseesegler eher Anholt.
Ja, genau.
Oder ja, okay, das ein Synonym wäre eigentlich Skagen, aber so weit will ich gar nicht denken. Aber oder überhaupt mal irgendwie nach Schweden. Ich musste mich jetzt noch mal daran erinnern, letzte Woche habe ich ja ein Video veröffentlicht hier von Mike Polker, der vom Scherenanlegen
Der Mike, ja. Grüße
erzählte,
an
ne, der
Mike,
Mike.
genau.
Ja, das war wirklich ganz, ganz dankbar. Ich finde das immer gut. Und da musste ich dran denken, ja, also ich war auch in den Scheren und konnte das genauso nachvollziehen. Aber so ein Turn dahin, das machst du nicht mal eben in so einem Urlaub. Und je kleiner das Boot ist, desto kleiner ist natürlich auch der Radius, wo du mal irgendwo hinfahren kannst halt, ne? Also das schon,
Das stimmt, das stimmt.
die Entfernung sind natürlich anders einzurechnen dann.
Ja, obwohl man mal sagen muss, also ich habe es ja mit Digger versucht, nach Schweden zu kommen, nicht geschafft wegen Wind. Du hast natürlich mehr Hafentage, weil da gehst du bei 6 Windstärken nicht mehr raus
Ja.
aufs Kattegat mit 18
Nein,
Fuß und
das ist
750
das.
Kilo. Mit der ETAP 28 allerdings muss man sagen, wir haben die gesamte Ostsee bereist und abgefilmt. Das heißt, wir hatten sogar einen Plan von, wir machen jetzt 30 Häfen in 4 Wochen und dann bist du in Kopparby. Da gab es dann damals so den Hafen los, musste auch erstmal nach Schweden fahren und bist dann da durchgeballert. Das heißt, du hast auch keinen Tag Pause gemacht. Du hast manchmal 3, 4 Häfen an einem Tag gefilmt
Ja.
und mit einer 28-Fuß-Yacht kommst du überall hin. Also nach London, nur als Beispiel, wir sind in Eemoiden los und bei 3 Knoten Wind und wollten nach Scheveningen und von da dann rüberfahren und sind mit, weiß nicht, 5, 6 Yachten aus Eemoiden raus. Dann die Küste entlang und dann kam irgendwann eine Wolke, die nicht angekündigt war und brachte in Spitzen, ich übertreibe nicht, 49 Knoten Wind. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss man sagen. Aber wir haben gesagt, ja gut, weißt du, Maschine an, das kam genau von vorne, hatten irgendwie, glaube ich, weiß nicht, die Fork noch stehen und sowas und haben uns dann in die Wellen gekämpft. Und dann drehten die ersten ab. Wir waren mit Abstand das kleinste Boot. Und neben uns war eine, ich glaube, das war so eine 50 Fuß Vokis oder sowas. Irgendwie so ein Ding. Und die fuhren so eine halbe Meile weiter unter Land. Und wir haben gesagt, nee, wir fahren jetzt weiter. Und dann drehten die auch ab. Weil es wurde dann auch nicht mehr schön. Also die Wellen, die da entstanden, das war nicht mehr spaßig. Und dann hast du gesehen, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann brauchen wir irgendwie 12 Stunden bis Scheveningen. Und wenn wir jetzt zurückfahren, brauchen wir noch 1,5 Stunden. Dann fahren wir jetzt zurück, 1,5 Stunden, fahren morgen nochmal los.
Nee.
Wir waren mit 28 Fuß die Letzten, die umgedreht sind, die anderen vorher. Das ist, also ich meine, es gibt viele, die ETAP ist unbestritten irgendwie seegängig, die kann das, die können das alle. Es gibt auch Boote, weißt du, Halberg Grassi 29, also damit kannst du auch nach Tahiti.
Ja, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ich meine, also ich stimme ich dir voll zu, also alles so um die 30 Fuß, das reicht
Ja.
vollkommen. Aber ich denke jetzt gerade, du hast ja auch von der ETAP 21 gesprochen. Die haben wir übrigens auch schon gechartert auf der Schlei. Und lag da ja auch ein Buch drauf, das ich dann da auch
Die Habecks.
verschlungen habe. Die Habecks, die damit um die Welt gesegelt sind, oder?
Genau. Ja, mit
Genau mit
Kind.
dem Schiff,
Mit der
mit Kindern.
21, mit Kind.
Ja, also völlig irres. Das ist natürlich ein Abenteuer. Natürlich geht das alles. Ich meine, wir sprechen ja auch immer viel da über unseren Franzosen mit seinem 4-Meter-Boot oder so, der jetzt
Ja.
gerade wieder um die Welt segelt. Geht natürlich auch alles. Aber ich meine, das ist ja wirklich den normalen Wochenendturn oder vielleicht mal ein Urlaubsturn oder wie weit kommt man da mit dem Schiff? Und da hast du, also finde ich auch 30 Fuß, da kommst du ja auch irgendwie auf 10 Knoten oder wo du einfach eine gewisse Reichweite halt hast. Und darauf sind die Häfen gerade in Dänemark ja angelegt, auch Holland, da kommst du ja relativ viel. Aber wenn du schon, genau, wenn es dann so um die 20 oder mit deinem Diggerchen, da muss man sich dann schon die Zeit nehmen, dass du eben nicht unter Stress dann und dann sagst, ey, dann muss Montag wieder arbeiten, jetzt muss ich da
Genau.
doch gegen ankloppen. Du bist dann einfach schon ein bisschen mehr beschränkt und ich habe auch mal gedacht, also so ein Traum wäre auch tatsächlich einmal mal irgendwo mit so einem Dragonfly oder so ein Trimaran da durch die Gegend zu ballen, wo man da überall hinkäme, nach Norwegen und ja, Finnland, keine Ahnung. Also das ist dann, glaube ich, einfach, das hat auch viel damit zu tun, dass man einfach dann schneller ist mit einem großen Schiff. Aber wie du das sagst, die normale Entwicklung ist ja eher, die Leute, die kaufen sich dann wirklich ein großes Schiff und nutzen es dann als Ferienhaus, ne? Und das geht es ja nicht dann mehr um die Reichweite, sondern mehr um Komfort. Das ist dann schon nochmal eine andere Diskussion. Aber kann ich auch verstehen, naja, dass man jetzt im fortgeschrittenen Alter auch manchmal ein bisschen mehr Komfort möchte und sich nicht mehr naja, ins Iglu-Zelt legt. Das machst du ja auch nicht an Land, das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Aber
Ja,
naja,
klar.
das sind die Extreme dann.
Also, jetzt mein Jollenkreuzer, 70 Jahre alt, kann man sich vorstellen, wie eng der ist. Ins Vorschiff gehe ich nicht mehr. Da kommt mein Sohn rein, weil der hat dann ein super Zimmer, aber ich komme da gar nicht. Also, da muss ich mich vorbeizwängen, vorne an dem Tischchen und an der Maststütze.
Und du bist ja auch ein Brocken, ne? Muss man dazu sagen,
Ich
ne?
bin ja, ich genau. Also der ist doch nicht für mich gemacht, der Durchgang. Ich kann halt ins Vorschiff gehen durch die Vorschiffsluke oben. Die kann ich aufklappen, da komme ich da rein. Aber dadurch, das ist mir auch, stoße ich mir 20 Mal in den Kopf, da habe ich natürlich keinen
Ja,
Bock drauf.
ist ja
Aber
nicht
das ist
gedacht
natürlich
dafür,
was an, nee, aber da ist
ne?
natürlich was anderes als jetzt, ich würde mal sagen, so, wenn man zu zweit unterwegs ist oder auch zu zweit mit Kind, sagen wir mal, ist 30 Fuß in meiner Wahrnehmung völlig ausreichend, übrigens auch 28 Fuß, also wenn es klug gemacht ist. Ich glaube, alles, was darüber ist, ist dann ja nochmal zusätzlicher Raum. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Komfort ist, weil ja, duschen kannst du auf der ETAP auch, da ist eine Dusche drin. Klar, wenn du eine Duschkabine hast, ist es natürlich nochmal schöner, nur die Frage ist, wie oft duschen eigentlich Leute auf dem Boot? So, meistens gehen sie dann in den Häfen jedenfalls. Gut, wenn du jetzt eine Weltreise machst, wahrscheinlich schon, aber in den Häfen jedenfalls. Siehst du die Leute auch von 60 Fuß morgens in ein Sanitärgebäude stapfen?
Wenn die, obwohl sie unter Deck stehen können und da eigentlich im Regen die ganze Zeit da rumstehen,
Ja, die gehen ja auch auf Klo im Hafenbecken, weil
ne?
es ist ja egal, ob das Boot nun 30 oder 60 Fuß groß ist, der Haufen bleibt im Boot. So, der muss ja einfach wieder raus. So, und ja, dann ist eine elektrische Toilette mit Sicherheit schöner als so eine Pumptoilette, aber ab irgendeiner Größe habe ich immer scherzhaft gesagt, gut, dann, wenn ich jetzt noch 8 Induktionsplatten brauche und eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler, irgendwann stellt sich die Frage, warum bleibe ich eigentlich nicht zu Hause?
Ja,
Weil
gut.
ich mag, also ich will jetzt da gar nichts gegen sagen, aber ich zum Beispiel, ich würde jetzt für mich sagen, da würde ich zu Hause bleiben, weil ich mag für mich diesen, ja, diesen Verzicht. Ich sehe das gar nicht als großartig verzichten. Ich habe ja auch einen tierischen Gewinn dadurch, dass ich auf dem Boot bin.
Ja.
Aber ich bin dann irgendwie, dann freue ich mich auch zu Hause, weil ich denke, auch ist mal wieder schön, sich im Stehen die Hose anzuziehen oder sowas. Hat auch mal wieder was. Aber ja, ich finde, dass dies ist halt, diese Auswüchse sind halt irgendwie, und wir sind halt alle auch total verwöhnt. Also ich
Ja,
nehme mich
wobei
damit
ich
ein.
genau, das genau kommt dazu, wobei verwöhnt, ich muss gerade denken, also bei uns war dann immer, also auch mal mit meiner Frau unterwegs war, okay, ich kann von ihr jetzt nicht immer verlangen, auf einen Eimer zu gehen oder so. Das ist dann schon, verstehe ich, oder auch also die sanitären Anlagengeschichten, die ist ja immer ein Problem. Wie kommt man da irgendwie mit klar? Andererseits kommst du oft mit kleinen Booten im Hafen dann auch viel näher an die Toilette dran, weil da eben noch einen Anlegeplatz gibt. Aber ein anderer Aspekt für mich ist tatsächlich immer noch mal, ich habe ja dann auch dann gerade, haben wir früher viele Reisegeschichten gemacht und auch, weiß ich nicht, Korsika auf so einem 45-Fuß-Dampfer, so eine Sun Odyssee damals. Und ich habe ich nur gemerkt, klar, das ist schon, man fühlt sich relativ sicher, aber es fehlt so ein Aspekt, der mich am Segeln eigentlich eher reizt. Und zwar, dass du wirklich auch nah an den Elementen bist, dass du Rückmeldung bekommst, dass du mal eine Welle runterrutschen kannst, ne? Dass du mal ein Segel setzen kannst und du merkst, da bewegt sich was. Okay, da bekomme ich natürlich auch sehr von Jollensegel, von kleinen Booten, das ist der Spaßeffekt. Aber natürlich, also dieser Spaßeffekt, wir haben ja auch öfter schon drüber geredet, was ist eigentlich so das Traumschiff oder die Traumjacht? Und wenn man keine Rückmeldung mehr vom Boot bekommt, also ob es eigentlich, wenn es fast egal ist, ob du jetzt den Motor anmachst oder ob du die Rollsegel ausrollst und ja eigentlich auch nicht so toll vorwärts kommst, dann finde ich, dann fehlt immer so ein bisschen. Das fühlt sich auf einem Boot, das kleiner ist, einfach du merkst jede Welle, du gleichst ja auch automatisch irgendwie aus und ich habe das Gefühl, je mehr da auch was rumschaukelt, je näher man sich dem Element fühlt, desto größer ist auch der Erholungsaspekt. So geht's mir
Glaube ich auch.
jedenfalls. Und das ist, glaube ich, ja, je größer du wirst, desto mehr, klar, kannst du dann auch, wenn du deine Strecken weiter werden und du willst dann, weiß ich nicht, über den Atlantik oder so, dann kannst du mit so einem kleinen Schiffchen, da kommst du da nicht mehr klar, hat ja auch mit den Zielen zu tun und
Ja, klar.
und dann kriegst du natürlich mit einem größeren Boot auch in einer größeren Welle dann auch wieder deine Rückmeldung, aber es ist schon was anderes. Ja, wenn du dann mit einem kleineren Schiffchen auch dir mehr Gedanken machen nochmal musst und dann, weiß ich nicht, es ist zu viel Segelfläche halt oben, dann kränkt es eben auch und dann musst du immer was tun oder du merkst sofort, wie du, ja, die Rückmeldung einer Pinne, dass dieses Boot überhaupt lebt. Und das, ja, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der damit zu tun hat, wo man eben nicht sagen kann, hey, je größer, je besser, sondern irgendwann ist da halt mal so ein Punkt, da merkst du halt gar nichts mehr halt.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Ich finde so zum Beispiel so für eine Weltumsegelung oder wenn du im Atlantik gehst, ich habe ja damals war ich mit dem Jens Brambusch, der hier der ein Ex-Journalist, der irgendwie Burnout hatte und sich dann, Jens ist ein guter Freund von mir. Ich bin mit ihm in die Türkei geflogen, hab ihm geholfen, das Boot zu finden, was er jetzt hat. Der hat so eine ältere, ich glaube von, ich weiß gar nicht, von wann die ist, so aus um die 90er rum oder sowas. Vielleicht tue ich jetzt dem Boot Unrecht, aber eine Moody 425, so eine alte Moody, so ein Mittelcockpit. Zu zweit mit Hund und Katze gestartet in der Türkei, sind jetzt in der Karibik irgendwo. Das ist so, also der hat jetzt auch, es ist dann ja auch schon wieder ein kleines Boot, wenn du darüber gehst. 42 Fuß. Mittlerweile ist es ein kleines Boot. Das wäre ja vor 20 Jahren ein Rieseneimer gewesen, aber der kommt damit klar. Und dann ist natürlich, wenn du dann so über den Atlantik gehst oder so, ist natürlich so ein Mittelcockpit, wo du hoch sitzt und halt nicht mehr den Schwarzwald streicheln kannst. Macht dann natürlich schon Sinn. Aber ich meine, die wenigsten segeln ja hier rum. Es gibt immer wieder, man lernt ja immer wieder dazu. Es gibt natürlich immer wieder auch Unterschiede in den Revieren. Ich habe einen Freund von mir, der hatte irgendwie, ich glaube, 45, 46 Fuß im Mittelmeer liegen. Dann hat er sich davon getrennt und hat sich jetzt 32 Fuß gekauft. Da habe ich ihn irgendwie mich gefragt, wie finden Sie das Boot und so, ein supergeiles Boot. Der ist auch mit der Größe total zufrieden. Der sagt, es ist alles viel günstiger, es ist einfacher zu handeln, es ist irgendwie, das segelt super, das Boot. Das Einzige, was ihn nervt, kein Bimini. Was natürlich, wenn du in Griechenland liegst, total Sinn macht, dass du nicht immer in der prallen Sonne hängst. Und jetzt will er sich da irgendwie was bauen lassen oder
Obwohl
sowas.
das so hässlich aussieht, ne? Und aber es ist ja natürlich macht das voll Sinn. Ich habe immer gesagt, wir haben auch in Griechenland so eine Bavaria, weiß ich nicht, was war denn das? 40 irgendwie mit zwei Pärchen geschartet und dann ist das war so hässlich, das Schiff. Und dann kann ich kann auch immer in dieses Großsegel nicht reingucken, wenn das so hohl geschnitten ist, Achter liegen und wenn das ja dann normal in den Mast gerollt wird, ist ja alles gut. Aber dann, also es ist so, wir haben die ganze Zeit dieses Bimini hoch gehabt und dann muss man sich dieses Großsegel nicht angucken. Und das war eigentlich der größte
Vielleicht
Effekt.
ist es
Abgesehen,
deshalb so.
das kann schon sein. Aber der Effekt natürlich, die Sonne, es war so heiß und du hättest ohne Bimini dann nicht überleben können. Also insofern verstehe ich das schon. Aber da, ja, es ist dann auch, sag ich mal, wenn es wieder um Segel-Performance eines Segelbootes geht, ist es natürlich auch wieder abträglich. Aber das ist ja zum Kompromisse machen. Und es hat auch auf der Bavaria Spaß gemacht. Insofern war natürlich dann ein anderer Turn, wo dann eher ja, kulinarisch geprägt von Hafen zu Hafen fährst und viel schwimmst und schnorchelst und so.
Ja, ich werde nächstes Jahr mal mit auf dieses Boot in Griechenland gehen. Im Frühjahr wollen wir das mal machen. War ich noch nie, ich war einmal in der Türkei segeln, sonst Mittelmeer ist, will ich noch nie segeln. Also, aber da freue ich mich mal drauf. Das ist wirklich wieder was ganz anderes. Und da, klar, im Mittelmeer macht ein größeres Boot schon ein bisschen Sinn. Also ein größeres Boot sage ich jetzt so jenseits der 30 Fuß. Das nenne ich größere Boote. Und klar, wahrscheinlich auch, das sind das ja auch größere Strecken, wenn du mal gerade von Barcelona nach Sardinien willst oder so, da sind ja dann die Strecken noch größer. Da macht natürlich schon Sinn, wenn du irgendwie, weiß nicht, 42, 43 Fuß hast. Aber
Ja,
auch.
das stimmt. Wobei du kannst ja auch Kornaten von Insel zu Insel, ne? Oder je
Ja,
nach
klar.
Revier. Klar, wenn du da, mein Bruder ist da auch mit seiner Sprinter 70, also 7 Meter Sprinter. Wo ist er denn? Ich glaube, auch in jetzt schon fast gesagt Jugoslawien. So hieß es ja immer früher. Haben da ganz viele immer hingetrailert und sind von da aus gefahren und dann die lange Strecke. Das geht ja alles da. Das ist auch von der Infrastruktur funktioniert. Das hat ja damit auch immer auch viel zu tun, ne? Ob du irgendwie Häfen hast in der Nähe oder ob du lange Strecken machen musst. Aber nein, aber das ohne Frage. Da gibt es auch Gott sei Dank ganz viel.
Und da passt ja rein, dieses Boot, was du da irgendwie aufgetrieben hast, diese Wanderjolle mit dem Skow, finde ich einen super. Also jetzt sind wir natürlich in einer anderen Größe, aber es ist ja eine, habe ich gedacht, so, ach, ist doch cool, wenn du so mit so einem Ding, das ist irgendwie, das kannst du dir zu Hause in den Garten stellen wahrscheinlich im Winter. Und dann hast du noch so ein Verdeck drüber. Und vorne fand ich es lustig gezeichnet. Das hat mich so ein bisschen an diese holländischen Motor, an diese Sloopen erinnert, wo dann so eine Sitzfläche vorne im Vorschiff ist, weil es auch so rund ist wie eine Sloop vorne. Aber ich finde das zum Beispiel ein total geiles Boot. Und wenn du, und du siehst ja auch, dass die Leute sowas toll finden, weil du hast ja gesagt, es gibt auch wohl viel Resonanz auf solche Artikel immer, wenn sowas mal, wenn
Ja.
kleine Boote, weil ich glaube, auch kaum jemand interessiert sich, wenn er jetzt die, keine Ahnung, so und so 48.2 oder die so und so 50.4 und die 42.5 getestet werden. Irgendwie, also mich interessiert es nicht mehr, muss man sagen. Also das, da muss ich auch mal drüber schreiben, über Test finde ich immer lustig, Boote testen.
Sehr lustig.
Nee, aber sowas fesselt ja die Leute, weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, also so ein, was kostet das? 33.000 Euro, glaube ich, dieses Schiffchen.
Ja.
Da kannst du mal ins Portemonnaie gucken. Bei den meisten Booten weißt du, da brauche ich gar nichts, Portemonnaie erst rauskramen, das ist nicht drin. Und sowas, ich finde sowas total toll. Und damit kann man im Prinzip auch einen 2 Wochen Urlaub machen. Also jeder, der zelten geht, wird mir da recht geben.
Ja, definitiv. Also wir haben dann auch drüber geschrieben, Wanderjolle, und dann schrieb mir dann auch jemand zurück, naja, in den 70er Jahren wäre er mit seiner Wanderjolle ein 20er Jollenkreuzer unterwegs, und da war dann doch mehr Komfort. Und da sage ich, okay, an Wanderjolle denke ich jetzt nicht beim 20er Jollenkreuzer dran. Das ist ja
Nee.
dann schon, das ist schon noch was anderes. Aber das ist jetzt schon eine kleinere Größe. Also wenn man da denkt, 5,5 Meter, und ehrlich gesagt, 33 ist ja auch eine Menge Holz, ne? Also da kriegst du jetzt wahrscheinlich auch schon gute Gebrauchtbootsschiffe, die doppelt so
Ja,
groß
klar.
sind. Aber ich glaube eben, und da von daher komme ich ja, haben wir ja eben schon gesagt, dass du mit dem Schiffchen, das sieht nach Spaß aus, ne? Und diese vorne, diesen Plattbug nennen wir immer, oder Scowbug, der quasi eher auch so von den, ja auch jetzt bei den Mini-Transat-Booten, bei den Mini 6.50 eingebaut wird immer mehr. Oder wir sehen es bei den
Ja.
Imokas ja auch, bei den Dicken. Wir haben am Anfang gesagt, boah, das sieht zwar ganz schön hässlich aus da vorne, so ein fettes Buch, aber
Finde
es
ich ja
scheint
gar nicht, ich finde
wirklich
es ja hübsch.
gut zu. Ja, aber das hat auch damit zu tun. Das ist auch eine interessante Geschichte. Solange diese Sachen funktionieren, ändert sich ja auch so ein Geschmack,
Ja,
ne? Also
klar.
wir haben schon mal über Bugformen gesprochen. Früher gab es immer diese IOR-Bugformen, die ja sehr schräg eigentlich dran waren, wo von den nach der Regel im Grunde, wo auch die Admiralskappa früher mit gesegelt ist, das sahen dann dickbauchige Boote, sehr breit, und sag mal, das sieht doch schnell aus. Und als dann irgendwann mal diese geraden IMS-Steven nach der Regel, auch nach der Handicap-Regel IMS, dann quasi war das bevorteilt. Und dann haben die schnellen Boote, hatten alle einen ganz geraden Steven, und dann haben wir gesagt, ey, das sieht doch total scheiße aus. Aber inzwischen hat man sich da auch dran gewöhnt, weil die Dinger einfach schnell dann sind. Dann merkst du dann, oh, das ist doch, irgendwann wird dann mal aus hässlich, wird dann schnittig. Und ganz extrem ist es ja bei diesen Bugformen jetzt geworden. Also, dass man kann es eben sehen. Und das hat, wie man bei diesem Schiffchen ja auch sieht, ja auch Vorteile, weil du einfach vorne Platz hast, ne? Das war nicht der Grundgedanke, sondern es war ja auch eher so eine designtechnische Maßnahme. Das hat ja damals auch hier, zumindest bei den Imokas, Sam Manoir eingebaut, das Schiff, was ja auch Samantha Davis im Moment fährt, das ist, mit dem sie jetzt um die Welt fährt. Die haben ja alle diesen sehr voluminösen Bug, und das färbt so ein bisschen nach unten ab. Und das hat jetzt bei dem kleinen Schiffchen jetzt weniger damit zu tun, dass der Bug besser in die Welle eintaucht,
Du hast mehr
sondern ja,
Platz.
man kann vorne drin pennen, ne? Und das fand ich schon ganz lustig, dass da so eine, wenn du die Fock einrollst, dann kannst du so wie so eine Art Hubdach aufklappen, und kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da reinlegen kann. Und das ist für mich im Grunde Wanderjolle. Im Endeffekt, wenn ich an Wanderjolle denke, dann denke ich, so wie in Holland sind wir viel gesegelt, BM-Jolle, oder später kamen dann die Falken, oder was das später, das ist ja auch schon uralt im Grunde, ne? Diese ganzen Flotten. Und ich weiß, dass gerade in Nordrhein-Westfalen dann viele, teilweise Schülergruppen, sie haben dann ihren Schulausflug auf den Booten gemacht. Und ja, ich habe auch mal eine Reisegeschichte gemacht für damals. Ich habe meine Frau mitgenommen und sagte, oh, wir machen eine schöne Reportage über Holland, und
glaube, sie hat es nicht so richtig geschnallt, über was für ein Boot das denn eigentlich war. Und dann standen wir dann abends, kamen wir da irgendwie an in Holland und sagten, ja, im strömenden Regen und ja, sag, wo ist denn das Boot? Ja, da unten, da unter die Perseninge müssen wir kriechen. Also es war die, wie gesagt, diese BM-Jolen, da ziehst du dann über ein, hast ein großes Cockpit, aber einen festen, ja, eigentlich eher so ein, schon Ballast unten drunter, aber du ziehst dann zum Pennen einfach die Persenik über einen Großbaum und hast da wie so ein Zelt halt drauf. Und das war im Endeffekt so ein cooler Urlaub. Zwar hat es auch geregnet, aber ich sag immer, aus der Kiste können wir halt ein Cabrio machen, wenn halt die Sonne scheint. Und normalerweise bei einem normalen Fahrtenschiff wäre man die ganze Zeit wahrscheinlich eher unter Deck gewesen und hätte, oder wäre gar nicht losgesegelt oder keine Ahnung. Aber wenn, da machst du sofort, kommt die Sonne raus und du bist halt ganz nah dran am Wetter und ziehst dir mal eine Öljacke an. Und also das habe ich im Nachhinein, war das für so ein Schlüsselerlebnis, wo man, oh Gott, jetzt müssen wir da echt eine Woche mit dem Schiff durch die Gegend fahren. Und sie war auch nachher komplett begeistert. Also es war ein wirklich schöner Urlaub. Und ja, ich glaube, da kann man auch mal wieder hin.
Ich habe, glaube ich, letztes Jahr nochmal gelesen, zum zweiten Mal, dieses Buch von Wilfried Erdmann, wo er mit seiner, ich glaube, einer Hansa-Jolle war das, ne? Mhm. Irgendwie von...
Ah, ja, stimmt, hat er relativ spät nochmal...
Von der Schlei bis zur polnischen Küste und dann binnen irgendwie zurück und sowas.
Einand ja, auch, ne?
Mhm. Einand, Astrid war auch dabei auf der Jolle.
Ach so, okay.
Ja, geht alles. Ich weiß, das war immer lustig. Ich habe ein Bekannter von mir, Frieda, ist lange mitgefahren auf der Dagmar Orn als Fotograf. Ja. Und die sind immer zu zweit mit einer Elbhaarjolle, mit so einer alten. Aus Holz sind die immer, haben die echt 3-4 Wochen Urlaub gemacht auf der Ostsee. Und haben sich dann abends mit einem Planer drüber gezogen, über einen Schwertkasten. Die waren total glücklich. Und der wurde auch mal, der hat immer gesagt, ich kriege immer total viele Tipps von Seglern. Die sagen, jo, wollen Sie denn hier? Wir wollen irgendwie oben rund Skagen. Oh, da wissen Sie schon, dass da ordentlich Welle ist. Und da müssen Sie dann, ach, weißt du, wenn Sie dann das Großsegel, der hätte auch sagen können, Digi, ich bin jetzt irgendwie 12 Jahre auf der Dagmar Orm mitgefahren, habe schon Eisberg umrundet. Ich weiß, so ein bisschen kenne ich mich aus. Der hat das nie gesagt. Das ist total lustig. Und hörte auch immer wie ich den Spruch, ja, wir sind ja auch mal klein angefangen und sowas. Finde ich dann. Es hat ja, ich weiß immer nicht, also so, ich weiß gar nicht, ob nicht sogar ein Markt dafür da wäre oder dafür da ist, weil wenn man so in andere Bereiche guckt, was ja immer Sinn macht, so dieses Vanlife ist ein großes Thema, dass sich Leute irgendwie nicht mehr Wohnmobile kaufen, sondern kleine Busse wieder. Und die irgendwie ausbauen, klug, oder auch, weißt du, solche Autos, auch was du jetzt hast, das wird auch sehr gern ausgebaut. Ja, du pennst jetzt ja auch in so einem Auto, genau, wie man das hört, weil du, na genau, du bist ja auch draußen jetzt. Ja, oder es gibt auch, weiß nicht, es gibt, jetzt, weil ich mir dieses Auto gekauft habe, Dacia habe ich das im Auto ausgesehen, diesen Jogger und diesen Duster, da gibt's dann auch so ein Modul, das kannst du hinten reinpacken, so ein Sleep Pack heißt das, und dann kannst du das irgendwie abends packst, klappst du die Sitze um, pennst in einem normalen Auto und hast hinten noch ein Zelt zum Anflanschen. Ist ja total heiße Scheiß und Zelten ja, ist total innen gerade, und das kann man ja damit vergleichen, also mit so einem kleinen Boot rumzufahren.
Ich meine, die gerade Auto, da hatten wir auch lange überlegt, ob das nicht sogar ausreißt, auf unserem Kombi diese Dachzelte drauf zu bauen. Ja. Das hat man früher mal vereinzelt gesehen, dann machst du so eine Leiter, aber da gibt's ja ohne Ende Angebote und du bist da auch total mobil mit und klappst dann oben auf dem Dach das Ding
eben. Rate ich von ab?
Ja.
Ja, also ich habe ein Zelt, wir machen das auch öfter, da schmeißt du ins Auto zum Aufpumpen, da hast du keine Stangen mehr, sondern pumpst einfach diese drei Streben auf, dann steht das mit einer Schlafkammer in Schwarz und super, super
Aber Zelt. Aber nicht auf dem Dach.
Nein, und ich hatte auch überlegt auf dem Dach, und dann habe ich mal, ich denke ja immer viel nach, bevor ich was mache. Was
tust mir, du?
Ja, glaubt keiner, aber ist so. und das weiß ich auch von Leuten, die so ein Ding gekauft haben. Die haben es gekauft, weil es alle fahren und denken, das muss ja super sein. Mhm. Und dann schlafen sie erste Nacht drin so, und dann wachst du nachts auf, kennt jeder, hast du noch 5 Bier getrunken vom Schlafen gehen und musst dann pipi. Das ist richtig scheiße. Verstehe ich. Mit Barfuß diese Aluleiter runter.
Ja.
Und dann ist es lustig, man sieht sie jetzt rumfahren, hier in Kiel, Die zelten aber gar nicht mehr, weil nämlich, scheiße, wohin mit dem Ding? Jetzt fahren sie die ganze Zeit mit dieser Helikopterlandeplattform auf dem Dach rum.
Weil sie pinkeln müssen abends, nachts.
Nein, weil sie nicht wissen, wohin mit diesem scheiß Zelt. Das ist ja ein riesen Trumm. Und wenn du denkst so, na, wenn du das jetzt mal in Sprit oder in Strom umrechnest, dass du dadurch mehr brauchst, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ja,
vielleicht, okay. Aber das ist natürlich schon eine andere Anschaffung als jetzt einen neuen Bus. Insofern ist
aber ein Zelt kannst du ja nehmen. Finanziell.
Ja, finde ich auch immer nervig. Also weiß ich nicht. Also als wir das so überlegt hatten, dann auch, reicht das nicht im Endeffekt. Also haben wir relativ viel mit beschäftigt und ja, mit der Treppe, okay, ist mag ein Punkt sein, aber weiß ich nicht, ich würde mich da einfach aufs Dach stellen und einfach runterschiffen, oder?
Ich stelle mir das vor.
Boot doch auch.
Ja, auf den Nachbarn, die unten zelten, finde ich super. Wenn es zelt, ich das. Ja, klar. Ja, nee, klar, so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, auf dem Campingplatz kannst du ja mal.
Das geht doch.
Eben übers Nachbargrundstück schiffen. Super.
Ja, brauchst du so eine Reling, eine Wand quasi zum Festhalten.
Schön ist auch, wenn du das mitten im Sommer machst und in Skandinavien bist und da ist es um 3 schon hell, wenn du pinkeln musst. Das ist auch super. Dich dann alle sehen. Ja. Dann bist du auf allen Wildkameras der Welt zu sehen.
Oder vielleicht einfach mal abends nichts trinken, das geht ja auch.
Genau. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, und da weiß ich nicht, ob ich das mitnehme überhaupt, aber das wäre jetzt für mich der Komfortgewinn überhaupt, weil ich auf Gisela, und ich werde es jetzt auch mal aufbauen dann im Sommer, wenn Gisela ins Wasser kommt, ich habe tatsächlich eine Kuchenbude
dabei. Dein Jollenkreuzer, ne?
Ja, Gisela, und es ist eine Kuchenbude dabei gewesen. Die wird noch nie aufgebaut, die ist noch Mist neu. Ja, und die werde ich mal, da hast du dann wirklich Lebensraum, ja, da können wir uns aushalten. Jeder ein Zimmer, sein eigenes. Genau.
Wir auf unser, ja klar. Wobei, finde ich auch, haben wir auf der Variante ja auch, also ich hab die gehasst, weil das, dieses Aufbauen und es soll zwar irgendwie ganz okay sein, aber dann passte das da wieder nicht und hier und dann fängt's an zu regnen und machst es im Regen. Aber okay, du wirst darüber berichten, ob es bei dir vielleicht schneller geht, vielleicht hast du ja Handgriff oder
aber
bist da geschickter oder keine Ahnung.
Auf eurer Variante seid ihr doch früher ganze Urlaube auch gefahren, oder nicht?
Nicht so viel tatsächlich. Nicht? Hat ja viel am See gelegen in Duisburg. Das ist jetzt nicht so.
Ach ja, du bist ja so ein Binnenfredel, stimmt.
Ja, genau. Aber wir haben sie schon mal nach Holland auch verfrachtet. Oder nee, mein Vater, ich habe in einer Opti-Meisterschaft mal in Frankreich gesegelt. Dann hat man die ganze Variante irgendwie mit im Schlepptau. Aber so oft haben wir das nicht gemacht. Wir haben meistens dann eher in Holland geschartert. Also das war dann doch irgendwie mit der ganzen Familie zu viert. Dann irgendwann ist das dann doch schon eine Variante wieder eine Größe. Keine Ahnung. Das hat dann jedenfalls nicht so oft gemacht. Wir haben dann öfter mal eher so auch Regatten gesegelt irgendwie auf dem See. Aber da gibt es ja ohne Ende. Ich war letztens wieder in Duisburg und da hast du ja am See. Weiß nicht, da sind bestimmt noch 30, 40 Varianten, die da irgendwie rumliegen, ne? Also von früher.
Ja gut, und das war ja, ich meine, das war ja so ein, das Volksboot genannt, glaube ich,
das
auch teilweise.
Boot überhaupt, genau.
Ja, definitiv. Und ich kenne Leute, die erzählen mit Tränen in den Augen, dass sie früher als Kinder damit schon irgendwie 4 Wochen Urlaub auf der Ostsee gemacht haben und sowas.
Nee, das haben wir so nicht gehabt, aber das gibt es natürlich viele und das Schiff segelt auch einfach toll. Das ist alles, was wir eben drüber gesprochen haben. Zwar sieht das nicht mehr heutigen Ansprüchen entsprechend so aus, als ob es ein schnittiges Boot wäre, aber es segelt wirklich toll und auch mit der Gen. Wir hatten ja nachher sogar Clownsegel drauf, also als man vor Yachtstick-Regatten segeln wollte. Die Segel sind immer noch auf dem Boot, das liegt ja immer noch. Ich habe gestern noch wieder überwiesen für den Liegeplatz, für den Hallenliegeplatz an der Schlei. Also das liegt da immer noch zum Leben erweckt werden. Also man kann da tolle Sachen drauf machen, aber wie gesagt, bis Kuchenbude aufbauen, das war eine Aktion. Haben wir sehr, sehr selten gemacht.
Ja. Ja, wenn nicht, musst du dir da was drauf laminieren. Irgendwie.
Ja, wahrscheinlich
festen, kann man das ein Bimini oder so. Da kann dir mit Sicherheit, du weißt, was es kommt, Helge helfen.
Auf der Variante.
Helge wird bestimmt einen Tipp haben. Der hat heute was anderes. Der hat heute zu verrosteten Kielen was. Und danach kommen wir nochmal wieder.
Ist so ähnlich. Pass auf, Variante. Wir kriegen ewig nicht mal dieses Schwert aus dem Kiel raus.
Ja, dann höre ich jetzt zu.
Aber da höre ich mal zu.
Da muss man zuhören. Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel.
Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Moin Stefan, du hast jetzt wieder mal was aufgetischt hier. Du hast die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn mein Ballastkiel rostet? Meistens hat man ja gusseiserne Ballastkiele oder Anteile. Und Teile, die können natürlich rosten, vor allen Dingen, wenn der Korrosionsschutz nicht stimmt. Der Korrosionsschutz ist im Wesentlichen eine sehr wasserdichte Schicht mit einer guten Haftung. Wie erreicht man das? Eine gute Rauigkeit muss man mit Sandstrahlen oder Schleifen erreichen, also so 36er Korn, so richtig heftig. Und dann kann man schleifen, dass man eine gute Rauigkeit hat. Dann kommt ein dünner Epoxyprimer, heißt der bei Epiphanes. Das ist ein dünner Primer, der eine gute Haftung hat und auch Korrosionsschutz enthält, also Korrosionsschutzbestandteile. Diese Schicht wird nochmal extra ein bisschen verdünnt, damit er auch überall in diese Vertiefung rein kann. Und anschließend kommen dann 4 Schichten mindestens von dem Epoxy HB Coat von Epiphanes da drauf. Das sind dicke Primerschichten, Epoxy-Schichten. Und am Ende hat man einen sehr guten Korrosionsschutz. Danach wird dann ein Anti-Fouling-Primer aufgebracht und Anti-Fouling, das ist ja das normale Ding. So, was passiert, wenn ich jetzt stellenweise nach dem Slippen Rost finde? Na, dann muss ich natürlich irgendwie an diesen Stellen wenigstens was machen. Mit der Idee, dass das wahrscheinlich stellenweise mal ein bisschen dünn geschliffen worden ist oder dass dort die Oberfläche verletzt worden ist beim Abkratzen von Pocken oder solchen Sachen. Und dann muss man halt an der Stelle genau das Gleiche machen, anrauen oder den Rost entfernen, anrauen, die ganze Geschichte und dann der Aufbau, wie gerade schon besprochen. Aber es kann auch sein, dass man gerade bei Gusseisen richtig tiefe Lunker hat, in die der Rost nun eingedrungen ist. Und da kommt man halt ohne Sandstrahlen nicht wirklich ran. Und wenn das der Fall ist, dann versucht man, den groben Rost so gut es geht wegzumachen und zu schleifen, wie es geht. Und dann kann man mit dem Epiphanes Rostumwandler diese Oberfläche, diesen restlichen Rost sozusagen einschließen und kann dann damit eine gute Sache machen. Eine Ergänzung, und zwar, was ist, wenn ich gar nicht alle Primer da habe, sondern nur mein Bestsystem-Epoxy? Ja, dann kann ich das Ganze auch mit Bestsystem-Epoxy machen. 4 oder 5 Schichten sind super. Die Dichtigkeit von dem Bestsystem-Epoxy ist immer besser als die Dichtigkeit von einem Primer. Und ich kann relativ schnell alle 4 Schichten oder alle 5 Schichten hintereinander wegmachen. Also das wäre gerade so für kleine Stellen auch eine Alternative zu der ganzen Primer-Geschichte. Ja, das wäre die Alternative.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende. So, jetzt bist du schlauer und jetzt nach kleinen Booten reden wir über, wie moderiere ich das jetzt an, alte Segler. Damit meine ich durchaus mich.
Wolltest du mich?
Ah ja, nee. Ich komme auf alter Segler. Man kann ruhig alt sagen, wenn man 70 ist, ne? Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ne?
Ja, genau.
Oder die alten Helden, sagen wir es mal so.
So, die Legenden.
Die alten, genau, die Legenden. Erzählt,
habe ich ja immer erzählt, das muss ich jetzt auch wieder loswerden bei den Laser Masters, wo ich auch immer segel. Das ist ja mein Ziel. Da heißt es ja nicht alte Herren, sondern da heißt es Masters. Jetzt, ich bin inzwischen Grandmaster, danach kommt Great Grandmaster. Und das Ziel ist es, ab 75 bist du dann Legend.
Ah.
Ja, das geht dann noch, ist dann noch oben, die nach oben offene Alterswertung, ab 75 Legend, siehst du?
Okay, dann ist Jochen Schümann eine Pre-Legend? Nee, der ist schon Legend, ja, ne?
Der ist quasi schon vorher, der hat das schon übersprungen, der ist jetzt schon Legend.
Ja. Wie kommen wir auf Jochen Schümann, das kannst du erklären.
Ja, genau, der Jochen ist jetzt mal schon in der vergangenen Woche, glaube ich, Weltmeister geworden mal wieder. Das wird ihn jetzt gar nicht so viel jucken, weil der ist so oft schon Weltmeister und ja auch Olympiasieger, erfolgreichster Segler Deutschlands und auch einer der erfolgreichsten Segler der Welt, America's Cup Sieger mit Alinghi. Na, wenn jemand einen Segler kennt überhaupt, dann ist es eigentlich bisher immer Jochen Schümann gewesen. Aber Jochen ist eben auch schon dieses Jahr 70 geworden und da fragt man sich auch, oh, geht das, wo kann man da noch Erfolge feiern? Wie gesagt, wenn ich jetzt anfangen würde sondern in der offenen Klasse, sag ich mal, im Laser zu segeln oder so, dann wäre man einfach chancenlos. Und Jochen ist ja damals auch Olympiasieger im Findingi geworden. Das würde er heute im Grunde auch nicht mehr. Aber er hat sich eben ein Spielfeld gesucht, ja, wo einfach die komplette Erfahrung, die gesamte auch Vorbereitung, dem Projektmanagement, das alles eine Rolle spielt, viel weniger als jetzt, sag ich mal, Reflexe. Wir haben ja auch beim America's Cup drüber diskutiert, oder habe ich jedenfalls auch mit Ben Ainsley oder auch Francesco, die ja nun auch schon, Francesco schon über 50 und Ben nähert sich der 50, ist man da nicht eigentlich schon zu alt, um für diese neue Foiler-Boote überhaupt die Reaktionen aufzuweisen? Und da sagen sie schon, ja, da kommen schon, rücken schon langsam eine Generation nach, die möglicherweise da ein bisschen schneller ist, auch die Computerspielgeneration, die segeln ja auch viel auf Simulatoren und merken dann, dass die Jungs dann teilweise besser sind. Das ist wahrscheinlich im Alter wird das dann schwieriger, aber bei Jochen ist eben als Taktiker Weltmeister in der Class Club Swan 50 geworden. Und das ist eine One-Design-Klasse, die, naja, immerhin, ich glaube, diesmal waren 12 Boote am Start. Das ist schon eine funktionierende Klasse und One-Design ist eben auch deshalb wichtig, weil, alle Boote sind gleich. Das heißt, es wird schon die seglerische Qualität entscheiden. Das ist schon nochmal was anderes als Handicap-Klassen, wo du einfach ja ein gutes Boot haben kannst und dann den richtigen Wind und dann auch viel Glück, dass du quasi als großes Boot dann vorne Glück hast. Alles, ich finde immer diese Handicap-Segelei, ja, ist die Leistung manchmal schwer einzuschätzen. Aber bei One Design ist das Spiel für jeden das gleiche. Naja, und Jochen ist eben da als Taktiker Weltmeister geworden. Und
wollte ich gerade fragen, was der sitzt dann an Boot, der sitzt ja nicht irgendwie, der ist ja da nicht allein für Zug, was, der wird ja eingekauft, ne?
Richtig, genau.
Dazu geholt, sagen wir es mal so, um den Erfolg herauszusegeln, möglichst gute Leute. Was macht denn so ein Schümann dann bei so einer, auf so einer Swan? Was macht? Sitzt er da auf so einem Stuhl und sagt, mach mal so, oder wie geht das?
Stuhl nicht, ne? Aber der sitzt tatsächlich hinten neben dem Steuermann, oder manchmal steht er auch ein bisschen, weil wir sagen, beim 50 Fuß, die Club Swans, die werden zu 12 gesegelt, dabei darfst du 5 Profis einkaufen, das sagen die Regeln, und ein Profi definiert sich ja beim Weltseglerverband. Ich musste da auch schon mal irgendwie einen Antrag ausfüllen und beweisen, dass ich nicht Profi bist, dann kriegst du so einen Stempel irgendwie drauf und
du bist nicht Profi.
Ich bin nicht Profi, aber das ist dann schon manchmal, also wenn ich als Journalist zum Beispiel jetzt Trim-Tipps geben würde, schreibe, also beruflich darüber schreibe, wie stellt man denn jetzt sein Segel ein oder sowas, dann ist das schon an der Grenze, da kriegst du von World Sailing eine Einschätzung. Es gibt so einen Case eben für segelnde Journalisten, dann wärst du schon in dem Profibereich. Aber normalerweise ist es eher so Segelmacher, weißt du, die jetzt Segel verkaufen und wo es zur Dienstleistung auch gehört, die dann teilweise den Leuten auch quasi einzutrimmen. Das ist so der Hintergrund, die quasi mit dem Segeln da ihr Geld verdienen. Ne? Ich verdiene ja nicht mein Geld mit Segeln, sondern mit Schreiben.
Aber schon mit Segeln.
Das ist immer um die Ecke gedacht.
Halt so, ich habe ein Refit-Buch geschrieben. Würde ich dann beim World Sailing Council als Profi durchgehen?
Nee, glaube ich auch. Es geht ja eher darum, auch um
schade.
Quasi auf so einem Wert, ob man einen Wert hat quasi für taktische Entscheidungen. Ich meine, du kannst du bestimmt, wenn du darauf bestehst und kannst du alle dir da Häkchen machen, dass du Profi bist, dann kriegst du es bestimmt hin.
Ja, ich fände es super, wenn ich mal sagen könnte, dass ich Segelprofi bin. Finde ich ja toll.
ist auch nicht so schlecht. Aber ich weiß gar nicht, wie das so mit so Überführungsskipper und so, das wären auch Profis, also in dem Bereich, auch wenn sie jetzt nicht Regatta segeln halten. Also wenn sie damit tatsächlich das Geld verdienst. Und da dürfen also dann, die machen ja dann doch den Unterschied aus zu anderen Leuten, die es nicht so, wobei teilweise ist es auch nicht besonders transparent. Dann manche denken, hey, ich sag, der segelt doch die ganze Zeit, der kriegt doch da irgendwie Geld für, aber du hast dann hohen Wert, wenn du es dann irgendwie verschleierst. Also ist nicht, die Grenzen sind nicht so ganz klar, aber die Leute, die Crews, wissen schon genau, wer da bezahlt werden muss und nicht. Manche machen, also das wäre zum Beispiel auch ein so ein Punkt, wo dann jetzt in diesem Fall Jochen natürlich eine Rolle spielt. Wen sucht man sich zusammen? Das ist so ein Boot und da segeln ja immerhin 12 Leute drauf auf diesen Club Swan 50 und der Eigner ist in diesem Fall Mark Benzner, der hat die Olymp Firma unter seinem Knopf, also das, die machen ja Mode, Hemden.
Ach, diese Hemden, okay.
Ja, genau. Boris macht ja sogar für sie Werbung, aber sie haben eben auch großen Hollywood-Superstar Gerard Butler hatten sie als Werbemarkt. Das haben sie, hat den, glaube ich, ganz guten Push verbracht. Also ist schon ein ziemlich großes Unternehmen. Der hat ein bisschen Kleingeld, dass er sich den Spaß des Segelns leisten kann. Und dann muss er aber steuern. Genau, diese Klasse verlangt, dass der Owner auch drivet, also dass er am Steuer steht. Owner-Driver-Regel nennt sich das. Ja, und Jochen sagt ihm dann, wo er hinsegeln soll. Ne? Also der Taktiker, der steht dann hinter ihm und hat dann selber noch seine Leute.
In 200 Metern rechts abbiegen.
So ähnlich.
Ja, aber was macht das aus? Also wenn ich wage mal zu behaupten, dass wenn der Eigner mich eingekauft hätte, ich würde auf dem Stuhl sitzen, würden die nicht Weltmeister werden. Was kann der so viel besser, weil es muss ja, ich meine, auch so eine Clubs, so eine Swan 50, ja. Ist er jetzt relativ weit weg von Soling und was er so gesegelt ist.
Ja, ja.
Aber der muss es ja irgendwie besser können als andere. Was kann er besser?
Na, die Grundlagen sind ja das Gleiche. Und klar, nach der Soling hat er es ja auch gezeigt. Mein Gott, America's Cup hat er die gleiche Rolle. Beziehungsweise, da war er nicht Taktiker. Da ist ja, man spricht immer so von der Afterguard. Da war er beim America's Cup. Das war ja völlig, guck mal, waren jetzt auch 12 Leute. Und dann hast du einen Strategen, dann hast du einen Navigator, der guckt eben auf genau, was du gerade sagst, in 12 Metern rechts abbiegen, der sieht genau, wann sind die Leylines zur Tonne da. Dann hast du da noch mal einen gehabt, der ist teilweise in den Mast hochgezogen worden, war dann damit dann verbunden mit Jochen zum Beispiel, mit dem Strategen, und hat ihm von oben angesagt, ey, da drüben in 100 Meter weiter links, da kommt jetzt ein Windfeld. Das, also waren im Grunde zu dieser Afterguard gehörten dann 4 Leute teilweise. Das sind jetzt wohl weniger auf der Club Swan, aber Jochen, bei ihm gehen quasi, kommen die Informationen zusammen, also auch von dem Navigator, der da mit seinem Computer eben sitzt und genau per GPS sieht, okay, das sind die Anliegelinien, der auch im die Instrumente im Blick hat, das mag ein anderer sein, der auf den Bootspeed achtet. Alles, alle Informationen, die beim Segeln im Grunde ja, aufnehmen kann, die müssen irgendwo ja dann ankommen und irgendjemand bastelt dann daraus etwas, um eine Entscheidung zu fällen. Und diese Entscheidung, die fällt dann Jochen über eine, ja,
wenden wir, die Entscheidungen sind ja meistens Manöver, wenden wir, halsen wir, welche Seite der Kreuz, wo fahren wir hin, wo auf der Vorwindseite fahren wir ein bisschen höher in den Wind rein, fahren wir ein bisschen tiefer, Downwind, also alles solche Sachen, die den Erfolg bei einer Regatta ausmachen, das ist ja auch so vielfältig, dass da eben Erfahrung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und im Endeffekt bist du da der Entscheider. Du bist eigentlich der CEO von einem Unternehmen, musst nur in Echtzeit relativ schnell entscheiden dann wieder. Nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel beim America's Cup, wo wir gerade eben drüber sprachen, weil das durch die Geschwindigkeiten, die Swans zählen ja dann auch nicht so dramatisch schnell wie jetzt irgendwelche Foiler. Trotzdem hast du ja da eben eine große Flotte von 12 Booten in diesem Fall. Und da kommt ja immer mal wieder einer in die Quere, da musst du ausweichen, dann musst du es ja alles dem Steuermann kommunizieren. Also du musst ein sehr gutes Händchen haben und dann auch in diesem Fall mit dem Owner Driver was sagen. Der muss sich auch was sagen lassen, sonst funktioniert das auch überhaupt nicht. Wenn dann kommen dann Leute aus der Wirtschaft auf so ein Boot drauf und wollen dann weiter die Entscheider sein, sind aber im Endeffekt nur diejenigen, die das Steuerrad festhalten und genau das tun sollten, was die Leute ihnen erzählen, die genau wissen, wie das geht. Das Spannende war ja auch, dass Mark Betzner erst vor 4 Jahren hat er seine erste Regatta gesegelt. Auf so einem Club Swan 50. Und dass sowas möglich ist, ist schon faszinierend. Aber da sieht man manchmal eben der Steuermann und Eigner wird dann natürlich mal genannt als Sieger, ist ja auch cool. Aber in diesem Fall hat dann schon die Afterguard da schon das Sagen. Und auch auf den anderen Booten, gegen die sie gewonnen haben. Also auf dem Vize-Weltmeister, da sticht dann eine Person raus, Hamish Pepper, den kenne ich auch noch aus dem Laser. Der fährt aber auch auf der TP52, gewinnt der in dieser Position, also als Taktiker auf allen diesen Booten. Das sind alles die gleichen Leute, die in diesen Klassen dann auch so ein Spezialwissen angesammelt haben, dass sie ihr Geld wirklich wert sind und dann auch ihrem Eigner zu schönen Gefühlen verhelfen, muss man ja sagen. So das Gefühl eines Sieges bei so einer Regatta macht ja auch viel Spaß. Naja, und das ist einfach cool, dass Jochen zeigen kann da, dass er das immer noch kann. Das hat keiner bezweifelt, aber klar, also mit 70, das ist ja schon, da gibt's jetzt nicht so viele da draußen, die da auch noch so funktionieren.
Das heißt, es könnte sein, dass ich mit 70 dann besser werde, vielleicht sogar, ne? Das macht ja Hoffnung für mich.
Das wäre mal zu, also ob er sich selber jetzt auch besser fühlt als vorher. Ich meine, viele gehört ja auch, ich meine, die haben im Endeffekt um einen Punkt gewonnen. Da war das letzte Rennen, dann die Konkurrenz war dann auch schlecht genug. Das ist genau, ich glaube, die waren vor dem letzten Rennen auf Platz 5 und sind dann mit diesem letzten Rennen an allen die vorhin lagen, noch vorbeigezogen. Da muss ja auch einfach viel zusammenpassen. Das heißt ja nur, in diesem Fall hat er sich in die Position gebracht oder auch das Team in die Position gebracht, die ja auch alle perfekt funktionieren müssen, dass sie überhaupt den Titel da holen können. Aber da muss eben dann auch noch Glück dazukommen. Aber ich nenne es ja immer Fortune, also das Glück des Tüchtigen, da muss dann dabei sein. Und das hat in diesem Fall funktioniert. Also sehr bemerkenswert.
Segelt der denn? Das
ist auch keine Überraschung.
Segelt der sonst noch viel irgendwie? Also jetzt nicht privat, aber macht er noch irgendwas? Sonst hört man von Jochen
Schüler also, nicht mehr viel, ne? Nee, der ist viel auf diesen ganzen riesigen Booten unterwegs. Das ist ja auch eine Szene, wo ich immer schon Spaß gebe. Dieses Swan World Cups und also diese Riesenjachten, ja, die jetzt auch einige in Barcelona halt waren, da für irgendwelche Superjachtregatten, Sardinien hoch und runter. Das ist aber dann nicht mehr One-Design-Segeln. Das sind dann, ja, wie gesagt, die Segel nach Vergütung und dann hat er halt die Erfahrung, um den Eignern irgendwie zu sagen, naja, wir crashen jetzt das Boot nicht oder wie nah kann man irgendwo ranfahren. Das ist dann eher so die Erfahrung. Ich werte das jetzt sportlich immer nicht so hoch, weil es eben, das kannst du nicht, die Vergütung kannst du eigentlich nicht so richtig vergleichen, wenn dann, weiß ich nicht, ein 70-Fußer gegen einen 105-Fußer fährt und egal, aber da hat er noch seinen Wert, da wird er auch definitiv geheuert, also ist ja dann eher ein Job, damit stehst du natürlich nicht im Rampenlicht, aber das macht er ja nach wie vor noch. Er wird sich, kann sich aussuchen, die Jobs, besonders jetzt nach dem Erfolg, weil er ist auch einfach ein Typ, mit dem man gerne zusammensegelt, ist ein angenehmer Mitstreiter, das sind manchmal diese Profis nicht unbedingt, wenn sie dann den Steuermann anschreien oder auch, wie gesagt, da segeln ja auch Amateure mit, die sich irgendwie Urlaub für so eine Geschichte nehmen, die mir dann auch funktionieren müssen, und wenn du dann von so einem Profi irgendwie angeschrien wirst, dass du deinen Job nicht richtig machst, das kommt dann auf Dauer auch nicht so richtig gut an. Also da musst du schon eine gewisse Ansprache auch zu deinem Team haben und Jochen muss niemandem mehr was beweisen und er hat diesen Nimbus des Siegers und das hilft ihm natürlich nach wie vor. Aber er wird jetzt nicht mehr am Grinder stehen oder an einen Fall hochziehen.
Bei Jochen Schümann denke ich immer an, kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, das hast du mal geschrieben, das ist aber schon ewig her, dass er in Berlin Ärger mit der Polizei gekriegt hat, weil er keinen Binnenschein hatte bei einer Regatta. Kannst du dich daran erinnern?
War das Jochen? Ich kann mich an die Geschichte erinnern.
Das war Jochen, glaube ich, ja. Ich weiß gar nicht, was das
war. Er war auf jeden Fall bei der, er hat Bundesliga auch gesegelt für Yachtclub Berlin-Grünau.
Und das war, glaube ich, Bundesliga, ja.
Definitiv. Und Berlin war eine Bundeswasserstraße. War ich das nicht sogar selbst?
Du auch, ne?
Ja, irgendwie gab es da plötzlich Anzeigen, weil die Polizei da durchfuhr und hat dann irgendwie kontrolliert, die Bundesliga-Segler, ob da irgendwie ein Führerschein an Bord wäre. Und ich glaube, auf jeden Fall bei Jochen hat er ja auch mitgesegelt. Das kann schon sein, wenn er das im Kopf hat. Ich krieg's nicht mal so ganz zusammen.
Ja, das weiß ich noch.
Jedenfalls mit Polizei, wo man denkt, sag mal, geht's noch? Das war ein Matchrace in Berlin, das kann auch sein, du.
Ja, musst du nur 50 Meter weiter auf Brandenburger Seite, weil da darfst du dann wieder ohne schauen, weil Berlin hat ja, das war, glaube ich, das ging auch um diese Zeit, wo die haben ja irgendwann mal das reformiert und da wurden dann irgendwie an Segelfläche, glaube ich, 3 Quadratmeter zugelassen. Vorher war es, glaube ich, 2, weil dann nämlich die ganzen Opti-Scheine ungültig wurden. Irgendwie sowas. Es war total, ist sowieso total absurd. Ich war kurz davor, einen Schein zu machen, als ich in Berlin gelebt habe und da Torte hatte und wusste, okay, ich muss jetzt in Berlin segeln gehen. Da mache ich jetzt halt den blöden Schein. Ich war schon soweit, habe hier mit Jochens Segel-Videokurs, SBF-Videokurs.
Jochen, App, nicht Jochen Schümann jetzt.
Jochen, nicht ständig im Begriff, Jochen Lux mit dieser App. Okay. Hätte es auch machen können, ganz fit. Und dann sind wir nach Brandenburg gezogen, dann brauchte ich wieder keinen. Da habe ich gesagt, gut, dann lasse ich es jetzt. Jetzt habe ich wieder keinen. Aber es ist halt total irre, weil wenn du dürftest, weiß nicht, von Potsdam lossegeln und dann, sobald du in Berlin bist, musst du die Segel runterholen, dann mit unter 5 PS oder 15 PS Motor weiterfahren und danach kannst du wieder hochziehen, die Segel, weil danach darfst du wieder segeln. Aber das weiß ich, das war Jochen, das war Schümann. Und ja, ich glaube, du auch, du hast auch keinen Binnenschein, ne?
Ja, aber. Oder war das der spezielle Schein, irgendwas speziell für Berlin? Ich krieg's nicht mal zusammen.
Nee, Segeln, es war nicht Binnen unter Segeln bräuchtest du.
Ja, doch, ich hab sowas alles ja eigentlich.
Aber du hast einen Binnen unter Segeln?
Ja, was ist denn das? A1 oder so, A-Schein, A1 oder nicht? Wie hieß das damals?
Das weiß ich nicht mehr, das ist...
Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich habe eigentlich fleißig Scheine gemacht, also so, weiß ich nicht, BR-Schein. Und
jetzt ist, glaube ich, dein Mikro rausgegangen.
Oh.
Kurzer Hinweis, Carstens Mikro ist gerade kaputt gegangen. Er kann jetzt noch sprechen, aber ich würde mich jetzt wahnsinnig, würde mich alle doppelt hören. Da ist irgendwas technisch schiefgelaufen. Wir waren eh durch und wir hören uns am Donnerstag wieder mit Miku zusammen zum nächsten Vendée Special und dann geht es ja auch schon los mit der Vendée Globe. Carsten, jetzt kannst du dich nochmal zuschalten, dann hören die Zuhörer auch das technische Problem. So, ich mach ganz schnell
Schluss. Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma, Rettungswesten made in Germany.